Norddeutschland ist das wirklich Wichtigste, aber die sprechen dort etwas anders. Ich komme aus Norddeutschland. Wer mich jetzt nicht verstanden hat, dem kann ich auch nur im Plattdeutsch helfen. Oh, das ist eine Verschwörung sozusagen dazu. Ja, ich möchte über... Ja, dann ist es besser, dass ich mich doch da wieder rübersetze. Nach vorne kippen. Da muss ich aber so rein, das ist ja auch nicht so toll, das komme ich aber vor wie Hitler. So, geht es jetzt besser? Das scheint mir auch so. Zunächst einmal, ich werde nicht so lange reden, alle Vorurteile sind Verschwörungen über Professoren, die nie aufhören. Es wird noch Platz bleiben zur Diskussion, denn ich provoziere auch eine Diskussion. Vorweg aber Blut, Schweiß und Tränen, Definitionen und Wissenschaft. Zunächst einmal, was ist überhaupt eine Verschwörung? Der Begriff hat im Fremdwörtlichen drei Begriffe, Komplott, Konspiration und Konjuration. Das kommt von conjurare, sich gegen jemanden verbünden. Die Definition von Verschwörung, und nicht nur bei Wikipedia, sondern auch, es gibt auch Bücher übrigens, ist, dass ein... Ja, und eins ist hier, das muss ich noch mal zeigen, heißt Agenten des Bösen, Sie werden es nicht erraten haben, und stammt von Wolfgang Wippermann. Verschwörung ist ein geheimer Zusammenschluss mehrerer Personen zu einem illegalen Zweck. Hier sind verschiedene Fragen angebracht. Zunächst einmal, was ist denn illegal? Hacken ist ganz illegal. Zweitens, was ist geheim? Hier gibt es drei Bedeutungen. Die alte Bedeutung von geheim ist staatlich. Der Geheime Rat Goethe hat sich nicht immer nur versteckt in Weimar, sondern er war ein staatlicher Rat, ein Geheimrat. Genau wie das geheime Staatsarchiv hier in Berlin. Zweitens ist geheim, was nicht bekannt ist, aber eigentlich bekannt sein sollte. Und hier ist die generelle Frage, muss wirklich alles bekannt sein? Mein Passwort auf jeden Fall nicht. Drittens wird unter geheim auch geheimnisvoll bzw. unerklärlich verstanden. Und das ist dann eine perfekte Tautologie. Eine Verschwörung ist geheim und auf eine geheime Verschwörung zurückzuführen. Daher meine These, nämlich die meisten Verschwörungen, ich sage die meisten Verschwörungen, und das ist die erste provokante Frage, die meisten Verschwörungen sind gar keine, sondern A, geheime, geheimnisvolle und scheinbar unerklärliche Ereignisse. Tod Diana zum Beispiel, man kann es aber durchaus erklären, denn ist gegen die Wand gefahren, das ist klar. B sind politische Ereignisse, wie der leider fehlgeschlagene Staatsstreich vom 20. Juli 1944 oder auch Widerstandsgruppen wie die Rote Kapelle, die von den Nazis als Verschwörer bezeichnet wurden und hingerichtet wurden. Staatsstreich war aber Widerstand und ist heute auch Widerstand legitim. Wir sind das einzige Land auf der Welt, dass Widerstand unter bestimmten Umständen sogar legitimiert. Da sind die Deutschen unübertroffen, Artikel 20.4. Also ich finde nicht, dass der Staatsstreich vom 20. Juli eine Verschwörung war. Es war ein Staatsstreich, es war Widerstand. C werden darunter kriminelle Aktionen verstanden, die nach § 30 StGB strafbar sind. Also Verschwörung wird auch im Strafrecht irgendwie bestimmt. Scheint mir sehr problematisch zu sein. Und dann gibt es D-Scherzverschwörungen, wie die berühmte Bielefeld-Verschwörung mit dem unschlagbaren Argument, da gibt es ja einen Fußballplatz auf der Alm und Bielefeld liegt doch nicht in den Alpen. Die meisten Verschwörungen sind meines Erachtens Verschwörungsideologien, konstruiert für politische Zwecke. Sind nicht so als Verschwörungen, sie werden gemacht, werden dadurch auch Realität und dienen politischen Zwecken. Das ist die Definition. Die Forschung hat sich folgendermaßen mit beschäftigt, vor allen Dingen die sozialhistorische Forschung hat auf die Wirkungsgeschichte der Verschwörungsideologien hingewiesen, vor allen Dingen in Krisenzeiten, Krisenzeiten sind Verschwörungszeiten. Und da braucht man Sündenböcke, denen man eine Verschwörung unterstellt, vor allem Juden, Bolschewiken und dergleichen mehr. Zweitens geistesgeschichtliche Versuche, nämlich die These, dass besonders in nicht aufgeklärten Zeiten und bei nicht aufgeklärten Menschen Verschwörungen, Verschwörungsideologien wirkungsvoll sind. Das mag sein, es ist aber das Problem, wann sind wir denn überhaupt aufgeklärt? Waren wir es jemals? Oder ist es nicht so, dass wir eine Ungleichzeitigkeit haben, um Ernst Bloch zu zitieren, dass durchaus aufgeklärte Verhaltensweisen da sind, zugleich aber unaufgeklärte Abergläubische? Ein Beispiel: vor einigen Jahren fingen Kaufleute im Emsland, das ist auch in Norddeutschland, damit an, Besen in die Türen und Fenster ihrer Geschäfte zu stellen, um die Sinti und Roma davon abzuhalten, die Geschäfte zu betreten und natürlich zu klauen. Diese Sitte hat sich bis nach Berlin-Niederschönhausen verbreitet. Und der Ursprung ist der Hexenglaube, dass man mit Besen Hexen auch abhalten kann und damit den Teufel gewissermaßen beschwören kann. Dazu gleich noch mehr. Die dritte Deutung ist psychohistorisch, nämlich, dass es psychische oder gar anthropologische Dispositionen bei Menschen gibt. Das heißt also, dass bestimmte Menschen für Verschwörungsideologien besonders anfällig sind. Das gilt vor allen Dingen für die, die sehr ängstlich sind, und die Konstruktion dieser Verschwörungsideologien basiert so gesehen auf der Erfindung der Angst. Zu diesen drei Deutungen, sozialhistorische, geistesgeschichtliche, psychohistorische, die habe ich auch verwandt, habe ich eine sogenannte ideologie- und religionskritische Deutung beigetragen, die ziemlich einfach ist, was mir auch gleich vorgeworfen wurde, aber das ist ja auch gut so, wenn es einfach ist, und aus drei Hauptthesen besteht. Erstens: wenn Menschen etwas Böses widerfährt, machen sie dafür nicht sich und andere Menschen, sondern den Teufel verantwortlich, der sich gegen die nach Selbsteinschätzung guten Menschen verschworen hat. Der Teufelsglaube, und sagen Sie jetzt nicht, ich bin Medievist, ich bin Neuzeitler, der Teufelsglaube ist nicht überwunden. 60% der Amerikaner wollen ihm begegnet sein. Und beide Kirchen oder alle Sektenkirchen, wurden immer gesagt, glauben an den Teufel und auch die anderen Religionsgemeinschaften, dazu auch gleich noch mehr. Und sie finden das überall, den Teufel, nicht nur in der Kasperlebude. Der Teufel ist verantwortlich, der Teufel ist auch extra konstruiert worden in der Bibel, vor allem im Neuen Testament, weil dort Gott mehr und mehr zum lieben Gott wurde, während im Alten Testament ein sehr strenger Herr war. Und da nun der Gott lieb war oder sein sollte, brauchte man jemanden, der für das Böse verantwortlich war. Und das war dann der Teufel, der extra konstruiert wurde. Aber die zweite These: der Teufel ist nicht nur böse, sondern auch noch faul. Sie merken, ich bin Protestant, und faul sein ist eine protestantische absolute Untugend. Und der Teufel macht nicht alles alleine, sondern braucht dazu seine Agenten. Man will Hartz-IV-Personal, die Agenten des Bösen, Juden in dieser Reihenfolge, Hexen, Freimaurer, Kommunisten, Islamisten und so weiter und so weiter. Warum vor allen Dingen Juden? Auch hier geht es schon in die Bibel zurück, weil die Juden nach Johannes 8, das heißt das 8. Kapitel, Vers 44, Kinder des Teufels sind, nach der Offenbarung des Johannes 2,9 und 3,9 in der Synagoge des Satans sitzen. Wir hatten gerade Weihnachten und da waren einige in der Kirche, deswegen wollte man hier auch nochmal die Bibel sozusagen zitieren quasi. Und dieser Teufelsglaube ist ebenfalls von den Kirchen nicht überwunden worden, sie glauben daran. Dritte These, und die wird jetzt unterteilt, ist: Verschwörungsideologien sind vor allem in Krisenzeiten weit verbreitet, denn hier ist die sozialhistorische Deutung richtig: Krisenzeiten sind Verschwörungszeiten. Wir haben bisher 5 bzw. 6. Die erste Verschwörungszeit und Krisenzeit war die Zeit des ausgehenden Mittelalters und der beginnenden Neuzeit. Die Neuzeit lassen wir mit Luther beginnen, aber es war eigentlich eine Endzeit. Und die Angst davor, die Angst vor dem Teufel, seinen Kindern, den Juden und vor seinen Geschlechtspartnern, nämlich den Hexen. Der Teufel war inzwischen nicht nur konstruiert worden als Gestalt des Bösen, sondern hatte wirklich eine körperliche Gestalt bekommen und dazu gehörte auch ein Penis und den hat er dementsprechend auch eingesetzt und dafür bekam bestimmte Frauen zur Belohnung auf den Freifahrtschein bei der Bundesbahn, wenn sie denn fährt, oder Deutsche Bahn, oder ein Ticket bei einer Billiglinie auf dem Blocksberg zu irgendwelchen Festivitäten und mit entsprechenden Ritualen dergleichen mehr. Hexen, also durch Geschlechtsverkehr mit übernatürlichen Fähigkeiten vom Teufel belohnt und dann teuflische Dinge, Verschwörungen, schlechtes Wetter, Klimaverschlechterung gab es damals auch schon, Impotenz bei Männern und so weiter dazu. Dieser Hexenglaube ist nicht mittelalterlich, sondern entsteht erst in dieser Zeit und entwickelt die schrecklichen Folgen eigentlich erst in der frühen Neuzeit. Vor allem, weil Luther nicht nur ein vehementer Antisemit war und an die Verschwörung der Juden glaubte, sondern er glaubte auch an die Verschwörung der Hexen, hatte aber keine Gelegenheit, persönlich Hexen zu verbrennen. Natürlich kam auch noch bei Luther die Verschwörung der Türken und der damals noch korrekt Papisten genannten Katholiken hinzu. Die zweite Verschwörungszeit war die Aufklärung, die Französische Revolution, die ebenfalls auf eine Verschwörung zurückgeführt wurde, der Freimaurer, der Illuminaten, diesmal der richtigen, tatsächlich existierenden Illuminaten Adam Weishaupts, der Juden und hinter allem stand wiederum der Teufel in religiöser und säkularer Gestalt. Die dritte Phase war die bolschewistische Revolution, die kein ephemeres Ereignis war, sondern tatsächlich ein tiefer Einschnitt darstellte und unerhört Angst hervorrief. Und für die bolschewistische Revolution wurden die Bolschewiken, vor allem die jüdischen Bolschewisten, die Freimaurer verantwortlich gemacht und hinter allen wiederum der Teufel. Dies alles begründet durch den Klassiker der Verschwörungsideologien, die Weisen von Zion. Wir wissen immer noch nicht, wer das hergestellt hat. Die fantastische Geschichte der Treffen von Juden auf Friedhöfen, die sie dann auf geheimen U-Bahnen benutzen, um dorthin zu kommen und die U-Bahn-Schächte gleich dazu benutzen, um die Hauptstädte in die Luft zu sprengen. Diese Wahnsinnsgeschichte auch noch abgeschrieben, könnten Studenten gewesen sein oder könnten irgendwelche Blogger gewesen sein, aber Internet gab es damals kurz noch nicht. Also es war noch abgeschrieben, die wurde aber wie eine self-fulfilling prophecy gelesen, als es tatsächlich zur jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung kam, beziehungsweise zunächst zur bolschewistischen Verschwörung. Und die jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung war dann das zentrale Element der hitlerschen Weltanschauung. Sie wissen das. Die vierte Phase war der Kalte Krieg und des Ost-West-Konfliktes. Und hier war die Angst auf beiden Seiten vor der durchaus realen Vernichtung, nicht nur der Gegenseite, sondern auch der eigenen Seite, und die Verbreitung von wechselseitigen Verschwörungsideologien, der gegenseitigen Verteufelung. Denken Sie an McCarthy und seine berühmte Frage, waren Sie oder sind Sie jemals Mitglieder der Kommunistischen Partei? Die Kommunistenverschwörung auf dieser Seite. Dann bei Stalin die Ärzteverschwörung. Die Ärzte, vor allem die jüdischen Ärzte, würden an dem Leben trachten und die beste, weil botanische Verschwörungsideologie, die Ami-Käfer-Verschwörungsideologie, die in der DDR sehr weit verbreitet war, weil nämlich gesagt wurde, die Amis würden auf ihren Luftkorridoren nach Berlin-West Kartoffelkäfer abwerfen, also natürlich Ami-Käfer, weshalb, wenn irgendetwas in der DDR schief ging, in der Landwirtschaft ging meistens schief, waren eben die Kartoffelkäfer und die Ami-Käfer dafür verantwortlich. Wir haben verschiedene Arten dieser Art. Ein Ami-Käfer ist eine wunderschöne Geschichte. Kartoffelkäfer gibt es, aber Amikäfer, die sich verschwören haben, wohl kaum. Fünftens haben wir tatsächlich die Jetztzeit, der von Huntington etwas voreilig ausgerufene Kampf der Kulturen findet statt. Und der 11. September war ein tiefer Einschnitt und hat in dieser Krisenzeit zur Verschwörungszeit geführt, zu einer wechselseitigen wörtlichen Verteufelung und wechselseitigen religiös begründeten Kampfansage. Auf den Dschihad folgte postwendend der Crusade von George W. Bush, der Kreuzzug. Und das meinte er durchaus ernsthaft, denn Amerika ist das Land zusammen mit dem faschistischen Spanien, in dem der Begriff Kreuzzug nach wie vor positiv konnotiert ist und keineswegs negativ. Auf beiden Seiten alte Verschwörungsideologien, die umgepolt wurden auf westlicher, die kommunistischen Verschwörungsideologien, die genau analysiert, die jetzt einfach in islamistische oder anti-islamistische umgepolt wurden. Und auf islamistischer Sicht die alten, meistens antisemitischen Verschwörungsideologien, die Modernisierung der Verschwörungsideologie der Weisen von Zion, Neuerfindungen, dass die Juden für AIDS verantwortlich seien, dass sie die arabischen Frauen lüstern machen durch die Verabreichung von Kaugummi und schließt sehr nah, wenn die Kaugummi kauen überall, und dass Israel hinter allem steht und die USA und den Rest der Welt instrumentalisiert und beherrscht, quasi dazu. In diese Zeit als sechstens und letztens eine neue Krisenzeit beziehungsweise auch die Zeit der Rückkehr der Religionen. Und das bestätigt meine zentrale These. Die Rückkehr der Religionen meint nicht nur die christliche, islamische, sondern überall. Es wird positiv gesehen, erstaunlicherweise von früheren Repräsentanten der Aufklärung wie Habermas. Alle finden das schön oder fast alle. Ich finde es nicht schön, weil nämlich die Rückkehr dieser Religionen meistens die Rückkehr des Fundamentalismus ist, der wörtlichen Auslegung der jeweiligen Heiligen Schrift, sei es Bibel, Altes Testament, Neues Testament, Koran, und damit verbunden die Rückkehr des Teufelsglaubens, der auch nie tot war. In der katholischen Kirche in Rom zum Beispiel habe ich einen Kollegen, der lehrt nicht neue Geschichte mit Spezialgebiet Faschismusforschung, sondern Exorzismusforschung. Man kann da auch Magister machen in Exorzismus, ich weiß nicht, wie viele Credits man da bekommt. Und er hat es natürlich sehr schwer, denn er muss da ja immer an die Frauen ran. Und der Teufel ist natürlich ein ganz geiler Bursche. Und der setzt sich immer an bestimmten Stellen der Frauen fest, die dann nun der Exorzist auch berühren muss. Und das kann natürlich auch zu gewissen Problemen führen. Aber ich gucke schon etwas auf die Uhr. Ich kann Ihnen stundenlang hier erzählen, wie weit der Teufelsglauben verbreitet ist. Und damit auch der Antisemitismus. Der Antisemitismus im traditionellen Gewande, Juden, die Verschwörer. Das Neue Testament ist eigentlich zu lesen als eine Verschwörungsideologie der Juden gegen Jesus. Und so wird es auch gelehrt gewissermaßen. Dazu noch eine Abwandlung des sogenannten sekundären Antisemitismus, nämlich der Satz, erst lassen sich die Juden totschlagen und dann wollen sie dafür auch noch bezahlt werden. Oder was Zvi Rex, mein Kollege in Israel, sagte, Auschwitz werden die Deutschen uns Juden nie vergeben. Das heißt also, Auschwitz ist entweder gar nicht wahr oder eine Verschwörungsideologie, die Auschwitz-Lüge von Juden erfunden, um Wiedergutmachung, auch ein schönes Wort, deutsches Wort wie Endlösung sozusagen, zu bekommen quasi. Was steht hier vor? Warum ist es so, dass das alles wiederkommt? Einiges war auch nie weg. Warum Rückkehr der Religion? Warum Verbreitung des Fundamentalismus? Und mit diesem Fundamentalismus sind wieder die Verschwörungsideologien verbunden. Was für den Faschismus die Verschwörungsideologie, die jüdisch-bolschewistische Verschwörungsideologie war, sind jetzt für die verschiedenen Fundamentalismen die wechselseitigen Verteufelungen und immer wieder die Juden, die im Mittelpunkt dieser Verschwörungen stehen. Was tun? Was können wir da machen? Was tun ist nicht der Teufel, sondern Lenin, aber die sind ja auch nicht weit entfernt. Nicht der Teufel, sondern uns eine Agenten machen Geschichte. Die Menschen machen ihre eigene Geschichte. Und das sagte der ebenfalls verteufelte und zum bösen Juden gemachte Karl Marx. Meine, dass nach wie vor die Ideologiekritik von Karl Marx anzuwenden ist. Das heißt, die Fragen zunächst, wem nützt das? Obwohl Cui Bono auch eine Methode der Verschwörungsideologen ist, wenn man sie falsch einsetzt. Die zweite Frage, wer glaubt daran? Es sind heutzutage keineswegs nur Kleinbürger, Unterschichten oder wie auch immer. Die sozialgeschichtliche Erklärung à la Bielefeld kommt hier nicht sehr weit. Verschwörungsideologien sind überall verbreitet, in allen Schichten der Bevölkerung und auch in allen Alterskohorten. Warum glaubt man daran? Weil es, und das ist meine zentrale Idee, um Ideologie und Religion geht. Religion und Ideologie gehen zusammen. Wir brauchen eine neue Religionskritik, weil der Teufelsglaube bei dieser Religion eben die Basis der Verschwörungsideologien ist. Und Religion ist, wie Marx gesagt hat, Opium des Volks. Die Religion, die radikalisierte Religion, Gestalt des Fundamentalismus, ist Crack der Völker. Crack der Völker. Opium macht schläfrig, doch dieser Fundamentalismus, dieser Crack, macht nicht high, sondern aggressiv. Aber wenn Teufelsglaube und Antisemitismus ein Bestandteil der Religionen, der christlichen, der islamischen, ist und sein muss, dann sind die Grenzen der Toleranz überschritten, dann ist der Kampf gegen diese Religionen angesagt. Vor allem gegen jeglichen Diabolismus, Teufelsglauben und Antisemitismus. Hier geht es nicht um irgendwelchen Kulturalismus oder um Coca-Cola. Hier geht es um Verteidigung der universalen Werte von Menschenrecht und Menschenwürde. Wenn darauf gesagt wird, Kirche, Religion ist doch schön, richtig. Weihnachten war ganz schön, für einige jedenfalls. Doch wenn die uns exorzieren wollen, wie das einige Katholiken tun oder androhen oder gar verbrennen wollen, dann ist nicht ausdiskutieren, sondern Widerstand angesagt. Wenn Fundamentalisten gleich welcher Couleur und Konfession so Frauen verhüllen und uns unsere Hände abhängen wollen, dann ist Schluss mit lustig und basta mit Toleranz und falsch verstandenen Multikulti. Wenn die Fundamentalisten gleich welcher Couleur und Konfession die Aufklärung knicken, dann dürfen wir nicht einknicken, sondern die Befreiung aus der dann wirklich selbstverschuldeten Unmündigkeit fordern. Auch wenn wir wissen, dass die historische Aufklärung ambivalent war und mit zu Auschwitz geführt hat. Was wir also brauchen, ist eine neue und radikale und kompromisslose Aufklärung. Doch hier liegt das Problem. Denn wir haben eine neue Dialektik der Aufklärung. Je mehr wir wissen oder zu wissen scheinen, umso leichter haben es die Verschwörungsideologen. Die einfache Erklärungen für komplizierte Sachverhalte haben. Und hier kommt, jetzt kommt die weitere Provokation, das Internet ins Spiel. Es ist verdammt einfach, Verschwörungsideologien mit dem Internet zu begründen und zu verbreiten. Man kann die Spuren ohne weiteres verwischen. Und Ideologiekritik im und mit dem Internet ist teuflisch schwer. Der verschwörungsideologische Igel ist immer schon vor dem ideologiekritischen Hasen am Ziel. Warum? Warum? Ich will das Internet nicht verteufeln, aber der Agent des Bösen, der Verbreiter der Verschwörungsideologien ist heute das Internet. Hier werden Verschwörungen geradezu am Fließband konstruiert. Man muss nur googeln und sich nur auf Internetquellen stützen, dann kann man alles beweisen und bei 11. September haben wir das in vielfältiger Weise ja auch gesehen und die Leute sind auch nur stolz darauf, dass sie nur googeln und nur Internet benutzen. Andere Quellen halten sie für obsolet. Man kann alles beweisen, Mossad, CIA, Juden, Amerikaner, was sie wollen. oder woran ich gerade schreibe, auch als etwas als Opfer. Iver Hermann ist das Opfer einer Verschwörung, vor allem der Verschwörung von Wippermann, weil der mich Senta Berger kannte, leider nicht, aber kannte ihren Mann. Dann ist es klar, Iver Hermann ist im Fernsehen geschlachtet worden, war ein Opfer einer Verschwörung. Diese Verschwörungsideologien zu dekonstruieren und ideologiekritisch zu entlarven, wird immer schwieriger. Denn die klassischen ideologie- und quellenkritischen Fragen haben Sie eben auch schon gehabt. Wer, wann, wo, warum und zu wem versagen, weil man es einfach nicht mehr rauskriegen kann, wer, wann, was, wie, in welchem Zusammenhang, mit welcher Absicht im Internet zu allen gesagt hat, die den Zugang haben und die das alles glauben, eben weil es im Internet steht. Und wenn man Wikipedia nicht immer glaubt, dann glaubt man durch Lesen und Analysen von Blogs und Internetforen schon das Richtige rauskriegen zu können. O heilige Einfalt, kann ich da nur sagen. Diese Leute gehen mit dem Internet um wie Fundamentalisten mit der Bibel oder dem Koran. Was da drin steht, muss einfach stimmen. Und wenn es nicht drin steht, liest man es einfach heraus. Oder aber, und das ist die zweite Methode, konstruiert einen Nutzen für irgendjemanden. Und erschreckenderweise sind das meistens die Juden. Und machen Sie einen Test, geben Sie mal mit einer Suchmaschine Begriffe, das können Sie ja auch sehr schön, Juden, Amerikaner, Verschwörung, Mossad, CIA ein. Was kommt raus? Eine schöne Verschwörungsideologie. Und dann können Sie irgendein Ereignis dazu nehmen, Diana, das wird alles sozusagen sehr klappen. Meine Forderungen oder Thesen sind nämlich, wir leben in einem verschwörungsideologischen neuen Zeitalter und daher erstens hört endlich auf mit der Konstruktion dieser Verschwörungsideologien. Und das Schlimme ist, die erfolgen ja jetzt nicht mehr von rechts oder nicht mehr nur von rechts, sondern auch von links. Vor allen Dingen sollte man kritischer sein gegenüber diesen angeblichen Verschwörungen, denn das Wort der Aufklärung, sapere aude, benutzt seinen Verstand mehr als das Internet. Vielen Dank. So, dieses Versprechen habe ich jedenfalls eingehalten. Erstens die Zeit eingehalten und zweitens auch gehörig provoziert. Hoffe ich jedenfalls und stelle mich sozusagen jetzt diesen kritischen Nachfragen. Vielleicht nicht die vom Blog Stalinsmann in Berlin, aber das muss nicht sein.
Ja, erstmal vielen Dank für im Prinzip die Feststellung, dass es unbedingt einer Kompetenz in der Verwendung des Internets bedarf. Daraus würde ich jetzt noch nicht direkt eine Verteufelung dieses Mediums ableiten. Es wäre ein bisschen so, wie die Waschmaschine zu verteufeln, weil man mit Blut aus der Wäsche waschen kann nach einem Überfall. Gleichzeitig aber natürlich sehr viel mehr Wäsche waschen, als das von Hand ginge. Das ist so ungefähr die Analogie. Es ist also ein Werkzeug, das uns hier zur Verfügung steht. Und wir können beliebige andere Begriffe dort eintippen und finden dort auch eine Verschwörung. Weil sie eben allgegenwärtig ist und die Verschwörungen werden dann doch eben von den Menschen theoretisiert. Und ich würde das im Bereich eigentlich der kreativen Schöpfung sehen und eine Kompetenz sollte doch, soweit meine Anmerkung darin bestehen, und das sagten Sie ja auch, insofern sehe ich da gar keine Provokation, damit umzugehen und zu lernen, dass es eben der Geist unendlich ist letztlich und sich alles ausdenken kann, was irgendwie spannend oder interessant ist und dass man selber, und das hatten wir ja im Vortrag vorher, herausfinden muss, was denn da wirklich von brauchbar ist und was unbrauchbar ist.
Ja, vielleicht kurz, vielleicht ist es subjektiv, aber ich stelle wieder immer fest, eben auch als Professor, dass die Bücher kaum noch bekannt sind, deswegen bringe ich mal eins mit und der Trend geht zum Zweitbuch, man nur noch mit Internetquellen arbeitet. Und das als Quellen bezeichnet, und das für einen Historiker ein ziemlicher Graus sozusagen. Denn das, was ich in der kurzen Zeit dargestellt habe, wir wissen bei diesen Informationen ja teilweise gar nicht, wer das wann gesagt. Wann ist noch nicht mal da, ist nicht wer dann. Wann, wie, Wir haben die Unterscheidung zwischen Traditions- und Überrestquellen. Alles fällt sozusagen weg. Und es ist ein erschreckender, für mich wirklich erschreckender, ich will jetzt nicht Kulturpessimismus verfallen, naiver Umgang mit Informationen aus dem Internet. Wenn Sie, bei meinen Büchern sind Sie schon kritisch, Gott sei Dank sozusagen dazu, aber was Sie im Internet lesen, das finden Sie alle richtig. Und ich muss jetzt die Namen ja nicht nennen, vor allen Dingen den Oberguru der Verschwörungsideologen Paul Breckers, die arbeiten nur mit dem Internet und sind stolz darauf, sozusagen. Was er so zusammengefaselt hat, ja, das hat er nur aus dem Internet und sagt alles andere nicht und keine offiziellen Medien. Und das sollte uns langsam ein bisschen zu denken geben. Wenn Sie das auch bei Bühle und anderen und so weiter, muss man nicht einfach durchsehen. Denn, also da dachte ich, ich habe mein Handwerk nicht gelernt. Es ist sozusagen die Naivität und die Boshaftigkeit und die Primitivität, aber es wirkt. Die Leute glauben das. Ja, bitte, ich weiß jetzt nicht, ich mache das selber, bitte da vorne. Oder wer das Mikrofon bekommt. Ja.
Ich hatte noch eine Frage, und zwar, Sie hatten irgendwann gesagt, also so ein bisschen so ein aufklärerisches Denken als Alternative angeboten zu Verschwörungstheorien, dann irgendwann diese Dialektik der Aufklärung ins Spiel gebracht, also das mit der gegen sich selbst gewendeten Aufklärung und der Herrschaft des Allgemeinen über das Besondere und so weiter. Und das fand ich halt schon wichtig, und da hatten Sie ja dann auch gesagt, dass das quasi mit eine Bedingung für also den singulären Antisemitismus in Deutschland war, und dann sich aber trotzdem nicht davon distanziert und eigentlich wieder die Aufklärung als Lösung angeboten. Yeah. Und das fand ich halt dann schwierig so, weil ich finde, das kommt halt irgendwie darüber nicht hinaus. Und das fehlt mir gerade so ein bisschen.
Darf ich gleich dazu? Also ich meinte jetzt mit der Dialektik der Aufklärung, das ist von Adorno geklaut. Das heißt, Aufklärung jetzt im ganz einfachen Sinne, dass wir viel wissen und wissen können. Aber dieses viel Wissen kehrt sich sozusagen ins Gegenteil um. Und man ertrinkt in Informationsfluten und sucht sich da irgendwas heraus, das würde ich sagen. Die zweite Gefahr ist eben mit der Aufklärung, ist die Anti-Aufklärung. Das heißt, die Religion in einer wirklich anti-aufklärischen Variante, nämlich dieser fundamentalistischen Variante, die da gekommen ist. Und das war, Internet war sozusagen nur ein Seitenhieb, aber meine Hauptsache da war, ich hätte nie gedacht, ein Buch, das ist schon das zweite Buch, über den Teufel schreiben zu müssen. Wer glaubt denn daran? Seit Kasperle-Theater sozusagen dazu. Aber dieser Teufelsglaube ist eben weit verbreitet. Und auch wenn es eine einfache Erklärung ist, ist diese Erklärung richtig und erklärt diese Wirkung quasi. Die Leute glauben daran, und wir müssen endlich aufhören zu sagen, das ist ja ein bisschen Multikulti, und lass die doch so, wenn es dem Papst Spaß macht, Exorzismus zu machen, dann soll er doch ein kleines Feuerchen machen oder so etwas. Und wenn die da die Frauen steinigen, dann ist das so ein bisschen Folklore. Das muss aufhören. Ich muss aufhören.
Sie haben vorhin Radikalität auch erwähnt. Welchen wesentlichen Unterschied in Radikalität macht...
Ich habe das nicht verstanden. Was habe ich eben?
Radikalität.
Welche Radikalität?
In Hinsicht auf sich entgegenzustellen, im Widerstand auch. Welchen wesentlichen Unterschied muss man da zum Fundamentalismus setzen?
Nein, das ist keine Radikalität ist übrigens was Positives. Radikal ist an den Wurzeln gehen. Ich bin sehr radikal. Und wir sollten radikal sein gegen den Feinden, den Anti-Aufklärern, den Feinden der Demokratie und so weiter. Das ist ganz klar. Und jetzt zu sagen, ist auch Grenzen der Toleranz und des Verstehens und dergleichen mehr, das muss einfach ausgesprochen werden. Ich hätte das nicht gedacht, dass ich das mal sagen müsste, aber wir haben, und das zeigt diese Verbreitung der Verschwörungsideologien, ein wirklich krisenhaftes Phänomen, und wir müssen dagegen vorgehen, und wir haben eben, was ich eben sagte, diese Verbreitung des Fundamentalismus. Was die Ideologien, Nationalismus, Faschismus, im 19. und 20. Jahrhundert waren, ist jetzt die Religion im 21. Jahrhundert. Wir steuern auf die Religionskriege wieder zu. 30-jähriger Krieg hat vielleicht schon sozusagen begonnen. Und das sollten wir uns nicht gefallen lassen und dagegen radikal vorgehen. Und das ist nicht fundamentalistisch.
Ich hätte dann auch mal noch eine Frage, und zwar, Sie haben jetzt relativ häufig die typischen Gruppen erwähnt, also CIA, Mossad und ähnliches. Woher kommt denn das, dass immer genau diese Gruppen immer wieder erwähnt werden in typischen Verschwörungstheorien und dass man sich eigentlich immer nur wieder auf die gleichen Gruppen bezieht?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage und die war auch die Kritik an meinem Buch, die ich auch sehr ernst nehme. Das CIA aufzunehmen, natürlich hat der CIA so viel Dreck am Stecken. Ich hatte eben Ermordung Allendes kurz erwähnt. An dem Staatsstreich war CIA natürlich verbreitet. Das Problem ist nur aber dann, wenn das im Zusammenhang steht, CIA mit Mossad, ein Geheimdienst eines Staates, und wenn das automatisch in Verbindung gerät mit Juden, die ja schon immer so mächtig waren, mit Wall Street, mit jüdischem Bolschewismus und dergleichen mehr, dann ist es also im Kontext zu lesen. Und dann wird es durchaus problematisch. Man kann einzige Aktionen des CIA und meinetwegen auch des Mossad aufzählen und auch kritisieren dazu. Aber wenn es im Kontext von Staat Israel, der instrumentalisiert, im Kontext der Wörter Juden, Weltherrschaft, Dominanz und so weiter kommt, Geld, Wall Street und was es da kommt, dann wird es immer problematisch. Von daher ist es hier sehr vorsichtig umzugehen mit diesen Wörtern bereits Mossad und CIA. Und bei Geheimdiensten, ich halte Geheimdienste für völlig überflüssig, würde sie alle abschaffen und ohne Pensionsberechtigung. Aber, ist klar. Aber wenn sie da sind, dann müssen sie halt geheim sein, sonst macht die Sache ja keinen Sinn quasi dazu. Und daraus, weil die geheim sind, das ist wieder diese Tautologie zu schließen, die müssen ja furchtbare Verschwörungen machen. Nein, man kann es erzählen, das muss man nicht Verschwörung nennen, das waren Verbrechen. Und da war auch nicht CIA alleine verantwortlich für Allende, ich habe das gerade wieder gelesen, die Ermordung, sondern da war das Außenministerium, da war Henry Kissinger verantwortlich, der gesagt hat, wir haben es nicht gemacht, aber wir haben es gut vorbereitet. Das ist keine Verschwörung, das waren Fakten. Die kann man sozusagen dann herausfinden.
Ich habe eine Anmerkung. Yep. Zwei Punkte, einmal zu Ihrer Forderung, dass es mehr Aufklärung bedarf. Ich glaube, das ist etwas, das passt in die Moderne und wenn wir uns als Postmoderne verstehen, passt es nicht mehr so richtig. Das ist, ja, das gehört in dieses Säkularisierungsparadigma rein und da haben wir eigentlich gemerkt, dass mehr Aufklärung eben nicht zu weniger Religion führt und andersherum. Passt nicht mehr so ganz in den Kontext und zweites war, ich weiß nicht, inwiefern Sie das unterschieden haben, aber ich würde Religion von Fundamentalismus trennen. Ja. Also ganz besonders in dem Konzept von Teufel, da hat also ich kann nur aus katholischer Perspektive sprechen, aber da gibt es, wenn man den Teufel als Konzept ernst nimmt, muss man sagen, man kann ihn nicht lokalisieren, es ist eine Unperson, deswegen kann niemand verteufelt werden. Also es gibt solche Sachen, die sind durchaus positiv am Konzept des Teufels und wenn wir sagen, die ganzen Sachen, die nur die Missbrauch getrieben haben, dann schütten wir das Kind mit dem Bade aus.
Gut, mit Aufklärung Postmoderne, ich meine wirklich, das ist ein dummes Gequatsche von der Postmoderne, zurück wirklich zur richtigen Aufklärung. Tut mir leid. Und das Zweite natürlich ist Religion von Fundamentalismus zu trennen. Aber die Renaissance der Religionen in Amerika, bei uns noch am wenigsten, ist fundamentalistisch. Und wenn dort Prinzipien, die Gleichheit der Menschen, der Rassen, der Geschlechter, wenn das geleugnet wird, die sexuellen Geschichten sozusagen dazu, und wenn dann ein Teufelsglauben gemacht wird und daraus dann wieder abgeleitet wird ein Antisemitismus, ist null, zero Toleranz. Dann ist es sehr schön, dass wir was vom Christkind hören und so weiter und auch Weihnachtsgeschenke bekommen und frei haben am 24. oder jetzt überhaupt, hier nicht und dergleichen mehr. Aber dann ist Schluss. Ich bin kein Atheist, ganz im Gegenteil, bin sehr aktiv in der evangelischen Kirche. Aber das muss jetzt eigentlich mal gesagt werden, hört endlich damit auf. Das wird mir zu bringen. Und da sind ja nicht so die schönen Dinge und ich könnte noch weitere bringen dazu und auch das mit der Jungfrau Maria hat auch nur eine Kehrseite. Aber das waren ja auch verwickelte Familienverhältnisse dort, also das muss man ja auch mal sagen.
Ja, die Frage, die sich uns jetzt ja stellt, besonders wenn wir den vorigen Vortrag diesen verknüpfen, ist ja, wie können wir als die, die ja die reine Wahrheit wissen wollen von den Geschichten, die uns interessieren, egal ob sie religiös sind oder ob sie jetzt aus den Medien kommen, wie können wir die Wahrheit herausfinden und mit welchen Methoden wir vermeiden, in dieses Theorien, Verschwörungstheorien-Schema zu fallen und uns polarisieren zu lassen?
Ja.
Kann man das vermeiden?
Sehr schön. Was eben auch im Vortrag vorher oder im Gespräch war, ein kritischer zu sein. Und noch einmal, ich wollte bewusst provozieren sozusagen, aber es sind einfach die Erfahrungen, die ich gemacht habe, Internetquellen, das war auch vorhin gesagt. Wo holt man, wo lässt man sich unterhalten? Im Fernsehen, wo holt man die Informationen im Internet? Oh Gott, kann ich da nur sagen. Es gibt auch noch Bücher. Und da kann man auch kritischer herangehen. Und was Sie auch gesagt haben, das mag alles sein und richtig sein, aber Sie sehen eben hier, das sind Quellen, für die es wissenschaftlich noch keinen Begriff gibt. Sie sind weder Traditionsquellen noch Überrestquellen. Wir wissen nicht, wer es gemacht hat, wann es gemacht ist. Da steht kein Datum drauf. Auf jeder schriftlichen Quelle steht erstmal ein Datum drauf und man kann es feststellen, das Papier analysieren und so weiter, wann es gemacht ist. Das ist dann nicht, also Hitlers Tagebücher sozusagen, also Hitlers Tagebücher jetzt im Internet herzustellen, ist also ein einfaches sozusagen dazu. Das kann man sozusagen machen. Und da sehe ich ein großes Problem. Und wenn man dann weitergeht, woher kommen die Informationen? Wie leicht sind sie gesteuert? Was passiert dort in den Blogs? Da ist doch wirklich mehr kritisches Engagement zu erwarten und zu sagen, nee, halt, stopp mal, so geht man's ja, kann man sich wirklich nicht mit umgehen. Also ein Satz, den ich eben gehört habe, Informationen holen wir aus dem Internet. Nein, das ist dann schon der kritische Umgang. Und das muss auch noch gelernt sein. Deswegen bin ich übrigens auch hierher gekommen. Ich glaube, dass hier, gerade von Ihnen sind ja sehr interessiert, mehr kommen sollte und muss, dass wir also kurz gesagt, also die nächste Lehrveranstaltung, Seminar oder was, wie sagen, Ideologiekritik im und mit dem Internet. Das brauchen wir sozusagen, damit kritischer umzugehen. Also Ideologiekritik im und mit dem Internet, das ist so die Aufgabe, die wir machen sollen. Die kann auch jeder sozusagen machen.
Ich hab noch eine Anmerkung. Und zwar, warum berichtigen Sie nicht einfach, wenn Sie einen falschen Wikipedia-Artikel sehen, diesen Artikel? Ich meine, warum, ich kann jetzt aus eigener Erfahrung berichten, nämlich ein Freund von mir, der studiert Geschichte, und er hat mir von den Zuständen bei ihm erzählt, nämlich dass dort die Professoren alles möglichst für sich behalten wollen und neue Medien wie Internet ja ziemlich verteufeln, ungern einsetzen. Und ich, naja, ich studiere Mathe und meine Erfahrung ist, dass die Professoren ihre Skripte ins Internet stellen und auch irgendwo kritikfähig sind von allen Seiten. Und naja, für... um auf die Wikipedia zurückzukommen, früher war alles besser, die Leute haben noch nicht so viel gejammert, sondern gemacht.
ja, ist richtig. Okay, das trifft mich sehr sozusagen dazu, früher war alles besser. War es ja auch, Mensch, verdammt nochmal. Wir haben noch nicht vier Stunden am Tag vor dem Fernsehen gehockt, sondern waren wir auf der Straße und haben Steine geworfen und anderes und so weiter dazu.
Noch was? Ich möchte fragen, wir haben hier in den letzten Tagen viel gehört über Geheimdienste und staatliche Organisationen und so weiter, die unsere Privatsphäre gefährden. Gibt es Kriterien, um Unterschied zu machen zwischen Verschwörungen ja. und bloße Inkompetenz.
Gut. Sehr gut. Ausgezeichnet. Sagen Sie das die Kompetenz, sagen Sie dazu Verbrechen, sagen Sie antigesetzlich, antidemokratisch, verwittern Sie bloß nicht immer die Verschwörung. Damit machen Sie die Schlapphüte ja viel, noch viel stärker. Die freuen sich ja darüber. Verstehen Sie das? Nicht sozusagen dazu, sondern also wirklich auch eine Sache dazu, nicht so viel, kritischer zum Internet, kritischer mit dem Wort Verschwörung. Das ist auch ein unbestimmtes, ablenkendes Wort. Das heißt, ja, es ist eine Verschwörung und so weiter. Und man kann es aber genau feststellen, was sie gemacht haben und dass es illegal war oder dass es nicht gut war und dass man da was gegen tun muss. Man braucht sozusagen diese Verschwörungsideologien auch gar nicht. So, Sie brauchen mich aber auch nicht, doch, ja? Noch einmal.
Ja, ich würde noch beitragen. Ja. Weil wir ja gerade bei der Postmoderne nochmal waren, will ich jetzt nicht an die große Glocke hängen, aber wenn Sie jetzt, Sie haben irgendwie in Ihrem Sprachgebrauch auch die Termini Teufel verwandt, aber wenn Sie jetzt dieses Bipolare speziell im Christentum ablehnen, ja. Warum tun Sie das? Also für mich ist es logisch, dass ich das nicht verwende irgendwie, also in beim Sprachgebrauch.
Ja. Ja, das ist das Problem, was ihr auch nicht gesehen habt, wie gestern den theologischen Diskurs auch dort mit der Kommilitonin vielleicht führen. Aber Christentum ist Monotheismus und da gehört kein Teufel rein. Das ist nicht bipolar, das ist kein Dualismus. Das haben uns irgendwelche komischen Typen, Theologen und so weiter, ein bisschen verquer im Kopf, eingebläut. Und das muss man zurückweisen. Also es ist ja nicht nur die Aufforderung, nicht Christ zu sein, aber so ein bipolarer Christ. Ja, die eine Postzahl ist also Gott und die andere ist der Teufel. Das ist ein Problem und führt dazu, dass dann eben Antisemitismus ebenfalls da ist und so weiter. Und da sind eben verschiedene Elemente, die nicht hinreichend überwunden worden sind und weshalb eben eine Kritik am Fundamentalismus, nicht nur im Christentum, notwendig ist und weshalb die alte Aufklärung nicht obsolet geworden ist und wir eine Postmoderne brauchen. Richtig, ja, das kann man als Umgangssprache doch machen und so weiter. Nö, Teufel, doch.
Wenn Sie sagen, Sie verteufeln das Internet.
Ich singe aber auch noch Weihnachtslieder, das ist doch auch. Okay. Gut, ich glaube, wir sollten das nicht.
One question, if it's possible, and I apologize for asking it in English, because.
Where, what? Yes, it's not this means the devil.
Sorry for asking this in English, but my German is rather bad, so I'm not going to bother you with that. How you talked about the difference between sort of the accuracy of internet-based information versus, shall we say, the mainstream media. How would you rate the mainstream media in their reporting on the Iraq, in the run-up to the Iraq war, and, you know, its functioning since, versus internet-based media?
Yeah. You answered your question. Well, interest is false, inter-instrumentalization, but it is not a conspiracy. It's so far clear?
Mm-hmm.
You find the interest. This is not oil, this is geopolitics. This is also religion so far. But to say there are some conspiracy and to construct an ideology or theory of conspiracy, that, I think, is the problem. You can't explain it, and you can blame it, and you can attack it.
Well, actually, there was a former CIA operative, very senior guy, who used to brief American presidents on international security, Ray McGovern, who wrote in the summer of 2002, 9 months before we flattened Baghdad, and my country was involved in that. I'm Dutch, so I'm sorry for that. He wrote 9 months before that basically, according to, you know, sources he had, the decision had been taken and that we're going to go to war, and he was called a conspiracy theorist. Now, since then, all kind of memos have come out that show that what he said, and he was called a conspiracy, was exactly correct. And the mainstream media totally laughed him out and are still laughing at him, even though he has been shown to be correct again and again and again. So.
I would say again, the war on Iraq, the attack on Iraq, was not a theory of conspiracy. It was a crime. It still is a crime. This attack is against the international law, and all these, you can point it and say it, and not looking for a theory of conspiracy.
So why doesn't the mainstream media tell us that? And why doesn't the mainstream media maybe scream for persons to be indicted and all that stuff? Which is all kinds of information you can find on the internet, well argued, well researched, with legal footnotes and all that stuff.
Not only the internet, you can find it also the normal press, of course. It's not all instrumentalized or controlled. There is no 1984 or whatsoever, the Big Brother. I still believe in the freedom of press, and there is even in America. Yeah, you can find it, of course. Even the Americans invite me, visiting professors, several times. So that's a very liberal country. It's not true.
I guess you have more faith in the media than I do.
Verbrechen, was für den Irakkrieg angeht, ist durch das Völkerrecht zu definieren. Das ist in Den Haag auch festgelegt. Das ist ein Angriffskrieg, der eigentlich nicht zu rechtfertigen ist. Verschwörungen, hatte ich eben versucht darzustellen, ist sehr schwierig darzustellen. Die meisten Verschwörungen sind keine. Ich gehe von Verschwörungsideologien aus, die konstruiert wurden, also die ich behandelt habe, die konstruiert wurden. Die sind dadurch auch schon da. Sie sind kein Hirngespinst, konstruiert worden für politische Zwecke. Das ist also Verschwörungsideologie. Ja, vielen Dank. Okay, gut, danke.
Sag mal, hat der Typ jetzt ein Bier und den Sohn?